Voller Schwung machte sich Giacometti an die Arbeit. »Heute Morgen habe ich eine wichtige Entdeckung gemacht«, sagte er, während er eifrig seinen Pinsel schwang, »dass ich nämlich an der Nasenspitze anfangen muss. Alle Partien des Gesichts beginnen an der Nasenspitze und machen dann eine Bewegung nach hinten. Die Nase ist eine Pyramide. Wenn es mir gelingt, die Nase von oben zu malen, entstehen die anderen Partien ganz von alleine. Das Bild soll Ihrem Gesicht ähneln, aber ich darf keine Angst haben, dass es ihm nicht ähnelt. Ich darf nicht um der Ähnlichkeit willen malen.« Dann fügte er hinzu, »Ich glaube, ich bin der Wahrheit sehr nahe. Zum ersten Mal seit 30 Jahren bin ich so nah dran. Es ist nur noch ein Schritt. Ah, das wird wunderschön, wenn ich auch diesen Schritt schaffe. Das wird zu schön, um wahr zu sein.« Nachdem er eine Weile gemalt hatte, fuhr er fort, »Ich hätte nie gedacht, dass ich den Mut besitzen würde, so weit zu gehen. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich so frei arbeiten. Wie schade, dass Sie jetzt abfahren, wo es gerade anfängt. Aber für meine künftige Arbeit ist es von großer Bedeutung, dass Sie mir am Modell gesessen haben. Es täte mir wirklich leid, wenn ich morgen im Laufe des Tages kein Ergebnis vorweisen könnte. Und es ist mir äußerst unangenehm, dass ich Sie kurz vor Ihrer Abreise, wo Sie so viel zu erledigen haben, zum Modellsitzen genötigt habe. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen.« »Das brauchen Sie nicht«, sagte ich. »Ich bin überaus glücklich, wenn ich Ihnen ein wenig nützlich sein konnte. Eher habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich abreise und Ihre Arbeit unterbreche.« »Das stimmt, das ist wirklich schlecht. Sie müssten noch ein Jahr in Paris bleiben«, antwortete er lachend. »Ich könnte meine Abreise um eine Woche verschieben«, sprach ich den Gedanken aus, der mir heute plötzlich beim Posieren gekommen war und sich immer mehr verfestigt hatte. »Nein, unmöglich, ich will Sie auf keinen Fall zurückhalten.« Giacometti schüttelte eilig den Kopf. »Ich mache das natürlich nicht für Sie. Ich würde verlängern, weil ich das will. Es gibt keinen bestimmten Grund, warum ich übermorgen abreisen müsste.« »Wirklich? Ist das keine Katastrophe, wenn Sie später fahren?« fragte Giacometti mehrmals und sagte dann, »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn wir noch eine Woche weiterarbeiten könnten.« Er hüpfte vor Freude. »Wenn dieses Bild nichts wird«, fuhr er fort, »bedeutet das für mich eine Katastrophe, weil das heißt, dass meine gesamte Arbeit nichts taugt. Umgekehrt werde ich, wenn ich der Wahrheit auch nur ein klein wenig näher komme, erstmals das verwirklichen, wonach ich seit 30 Jahren strebe.« Am nächsten Tag, dem 7. Oktober, ging ich zum Büro von Air France, stornierte meinen Flug nach Istanbul und reservierte stattdessen einen Flug nach Kairo etwas später, am 20. des Monats. An diesem Abend gingen die Giacomettis und ich erst ins Theater und sahen Requiem für eine Nonne und dann aßen wir im Café de la Paix am Place de l'Opéra noch spät zu Abend. Das Stück, das Camus nach dem Drama von Faulkner für die Bühne bearbeitet und inszeniert hatte, war eine Fortsetzung von Sanctuary. Text und Spiel waren ausgezeichnet. Ich schaute mit großem Interesse zu. Giacometti konnte sich nicht so sehr dafür begeistern. »Das ist kein Theaterstück, das ist bloß eine Geschichte«, sagte er. Wir redeten noch ausgiebig übers Theater, doch für Giacometti stand fest, das größte Theater in Europa sind die Messen der katholischen Kirche. »Ich hasse zwar das Christentum, aber die Zeremonien sind meiner Meinung nach dramatischer als jedes Theater. In keinem anderen Spektakel verschmelzen Text, Musik, Dekor, Darsteller und Publikum so miteinander wie in der Messe«, betonte er. Ausgehend von Faulkners Stück kamen wir auch auf Prostitution zu sprechen. »Kaum eine Existenz ist so frei und absurd wie die einer Nutte. Ich bewundere Sie«, erklärte Giacometti. »Wäre ich eine Frau, wäre ich wahrscheinlich eine Nutte.« Im Folgenden erzählte er, dass er in jungen Jahren in Rom eine Prostituierte gekannt und viele Aktzeichnungen von ihr angefertigt habe. Begegnete ich ihr in der Stadt, war sie eine ganz normale Frau. Aber wenn sie nackt war, erschien sie mir wie eine unnahbare Göttin. Schöner als all die Renaissance-Statuen, die ich in Rom zum ersten Mal sah. »Hast du nicht mit ihr geschlafen?«, warf Annette ein. »Natürlich habe ich mit ihr geschlafen. Und ich war sehr froh zu erfahren, dass es nichts mit dem sentimentalen Gefühl zu tun hatte, das man gewöhnlich für Liebe hält, sondern etwas ganz Mechanisches war.« Freimütig erzählte er noch mehr von seinen früheren Beziehungen und Annette lächelte, während sie an ihrem Huhn herumpickte. Was für ein Paar, staunte ich. Wir arbeiteten Tag für Tag, ohne Pause. Es war wichtig, dass es keinen Tag Pause gab. Giacometti vernachlässigte alle übrigen Verpflichtungen, sagte seine Verabredungen ab und verließ das Haus nicht mehr. Ganz langsam. Wir müssen uns ganz langsam Schritt für Schritt vortasten, sagt er und malt eifrig. Wenn man im Krieg eine Festung angreift, muss man sich auch langsam vortasten. Man muss einen Spättrupp vorausschicken und die Festung weiträumig umzingeln. Wer ist Ihr Feind und wo ist er? Fragte ich. Sie sind es. Ihr Gesicht, erwidert er prompt. Nein, unmöglich, ich arbeite doch mit Ihnen zusammen, nicht gegen Sie, sage ich. Ist Ihr Feind nicht eher die Leinwand? Ich weiß nicht, nein, wahrscheinlich ist der Feind in mir. Meine Feigheit ist es, die jeden Fortschritt verhindert. Scheiße! Der Feind, den er besiegen muss, ist mein Gesicht, das sich in seinen Augen spiegelt. Wenn er nachts im verschlossenen Atelier mit mir konfrontiert ist, überkommt ihn plötzlich die Furcht, dort sitze ein Unbekannter. Und dann fragt er sich, warum dieses Wesen existiert und nicht vielmehr nichts. Er versucht, ein Wesen zu malen, das nicht ein Nichts ist, aber von diesem Nichts verfolgt wird. Wenn wir uns im Café unterhalten, weiß ich, dass Sie Yanaihara sind, sagt er. Aber sobald ich anfange zu malen, weiß ich nicht mehr, wer Sie sind. Es ist seltsam. Dann wischt er tatsächlich alles fort, was er mit so großer Mühe gemalt hat. Vor etwa 10 Jahren wollte ich in meinem Heimatdorf in der Schweiz eine Landschaft mit einem Weg malen. In unserem Bergdorf gibt es viele steile Wege und auch dieser windet sich in einer sanften Steigung bergan und fällt am Ende ab. Dahinter sieht man die Berge. Wie der Weg nach oben und wieder hinunter führt, der Abhang auf der anderen, nicht sichtbaren Seite und der Raum zwischen dem Weg und den Bergen. Ich habe mir große Mühe gegeben, aber ich konnte es nicht malen. Jetzt bei Ihrem Gesicht habe ich das Gefühl, auf genau dasselbe Problem zu stoßen. Ihr Kopf ist eine Kugel und ihn zu malen ist genauso schwer wie damals den abfallenden Hügel. Ein anderes Mal, sagte Giacometti, einen Kopf zu malen ist so, als wenn man eine Landschaft malt mit ineinander verlaufenden Bergen und Tälern und die Nase ist ein aus zahllosen Felsen bestehender riesiger Berg. 13. Oktober. Ich zog aus meinem Mansardenzimmer in Montmartre, in dem ich fast 2 Jahre lang gewohnt hatte, in ein billiges Hotel in Montparnasse. Von hier aus war es viel näher zu Giacomettis Atelier. Wenn ich über den Friedhof ging, brauchte ich zu Fuß etwa 15 Minuten. 14. Oktober. Wir arbeiten fast ohne Unterlass, bis es dunkel wird. Die Art, wie mich Giacometti bei jedem Pinselstrich durch seine Brille eingehend mustert, ähnelt der eines Chirurgen bei einer komplizierten Operation. Er ist unglaublich konzentriert. Zwischendurch kommt Genet mit seinem jungen Akrobaten vorbei. Giacometti malt weiter und redet kaum. Genet verabredet sich mit ihm für ein anderes Mal und verabschiedet sich gleich wieder. 15. Oktober.
Oh, Yanaihara! Offenbarer meiner Verzweiflung, meiner Misere,
deklamiert der Maler wie ein Tragödienschauspieler vor seinem Modell, als er sich an die Arbeit macht. Ihnen verdanke ich die Entdeckung meiner Unfähigkeit. Und ich rufe innerlich, oh Giacometti, Offenbarer meiner Hoffnung, meiner Freiheit. Währenddessen fährt Giacometti laut fort, denn bisher bin ich immer auf halbem Weg stecken geblieben. So weit wie jetzt war ich noch nie. Es war offensichtlich, dass er mich zurückhalten wollte. Ich könnte meine Abreise um ein paar Tage verschieben, sagte ich plötzlich.
Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Wir haben ja noch morgen und übermorgen. Bis übermorgen wird es noch 1000-mal besser, bestimmt. Denn ich weiß jetzt, wie ich vorgehen muss.
19. Oktober. Vormittags ging ich erneut zum Büro von Air France, stornierte den morgigen Flug und buchte stattdessen einen nach Kairo für den 29. Oktober. Da Giacometti angekündigt hatte, Ende des Monats in seine Heimat in der Schweiz zu fahren, ging ich davon aus, dass die Arbeit an dem Bild bis dahin beendet sein würde.
Heute beginnt die wahre Arbeit, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Tage.
Reisen Sie denn nicht Ende des Monats in die Schweiz? Frage ich.
Das stimmt, ich muss diesen Monat unbedingt fahren. Meine alte Mutter wartet auf mich.
Er erzählt von seiner fantastischen, bald 86-jährigen Mutter und alles, was er sagt, ist erfüllt von seiner Liebe zu ihr.
Ich wollte am 29. Oktober nach Kairo fliegen und nachdem ich meinen Flug schon zweimal verschoben hatte, war ich fest entschlossen, Paris zu verlassen, komme was wolle.
Am 26. Oktober, 3 Tage vor meiner Abreise, legte Giacometti endlich, es war komplett dunkel wie immer, den Pinsel weg, nahm das Bild von der Staffelei, schaltete das Licht ein und stieß aufgebracht hervor: Scheiße! Noch ein Schritt! Ich spüre, wie nah ich der Wahrheit bin. Endlich weiß ich, was ich machen muss. Was für ein Idiot ich doch bin. Ich hätte das viel früher schaffen müssen.
Er starrte mich unentwegt an, während ich erschöpft und geistesabwesend dasaß, verglich mich und das Bild und schrie: Jetzt habe ich es, aber wir haben keine Zeit mehr. Verdammt!
Wir fuhren mit dem Taxi nach Saint-Germain-des-Prés und aßen im Restaurant Lipp gegenüber dem Café de Flore zu Abend. Als Giacometti aufstand, um sich mit einem Bekannten zu unterhalten, erzählte ich Annette, dass ich am 29., also in 3 Tagen, abreisen würde.
»Weiß Alberto davon? Wir müssen es ihm unbedingt klar machen«, sagte Annette überrascht.
Aber ich antwortete: »Nein, er muss es nicht wissen. Er wird sich sowieso mit ganzer Kraft seiner Arbeit widmen, egal wann ich fahre. Es ist besser, es ihm nicht vorherzusagen. Wenn er davon erfährt, wird ihn das nur in seiner Arbeit behindern.«
Als Giacometti zurück an den Tisch kam, wandte sich Annette sofort an ihn. »Jana Ihara hat gerade erzählt, dass er am 29. fährt. Wusstest du das?«
»Ich wusste es nicht genau, aber ich dachte mir, dass ich noch 2 oder 3 Tage zu leben habe. 2 Tage also. Oh je.«
Er machte eine düstere, gequälte Miene, als wäre gerade sein Todesurteil verkündet worden. Am nächsten Tag, dem 27. Oktober, die übliche Wiederholung. Zerstören und wieder versuchen. Der harte Kampf mit der Realität. Giacometti ist am Rand völliger Verzweiflung. Um 5 Uhr machen wir eine Pause und gehen ins Café. 2 gekochte Eier und 1 Kaffee. Giacomettis Frühstück und Mittagessen. Danach liest er die Zeitung. Es ist seine einzige Erholung. Seit Tagen wird in den Zeitungen über die bedrohlichen Entwicklungen in Ägypten und in den übrigen arabischen Staaten, über die Zusammenstöße der arabischen und der israelischen Armee und über den hartnäckigen Widerstand der algerischen Volksarmee berichtet.
Wenn es in Ägypten oder Mesopotamien Krieg gibt, dann können Sie gar nicht mehr nach Japan zurück. Das wäre doch gut, scherzt Giacometti.
Wir kehren ins Atelier zurück und er macht sich an das Bild, das er am Vorabend begonnen hat.
Noch ein bisschen, nur noch ein bisschen, sagt er und malt bis kurz vor 12 Uhr nachts.
Ich habe noch nie etwas so lange, über so viele Tage hinweg abgemalt, erklärt er.
Doch, einmal. Als ich nach einer längeren Pause 1937 wieder zu malen begann, habe ich 2 Monate lang jeden Tag meine Mutter gemalt. Sie hat mir Modell gesessen. Sie hat sich nie beklagt und sie hat wirklich gut posiert, genau wie Sie jetzt. Aber abgesehen davon habe ich nie so lange etwas abgemalt. An Skulpturen habe ich allerdings noch länger gearbeitet.
Während ich seinen Erzählungen lauschte, saß ich regungslos da und überlegte hin und her, ob ich meinen Aufenthalt nicht doch um 1 paar Tage verlängern sollte. An diesem Abend gingen die Giacomettis und ich noch spät in Montparnasse essen. Als ich mich nachts um 2 von den beiden verabschiedete und in mein Hotel zurückkehrte, fand ich dort zu meiner Überraschung einen Eilbrief vor. Es war eine Nachricht von Air France, die besagte, dass ich mich umgehend in ihrem Büro melden solle, da mein nach Kairo gebuchter Flug nicht mit Sicherheit zur Verfügung stünde. Am nächsten Tag lief ich zum Büro der Fluggesellschaft am Gare des Invalides und erfuhr, dass mein Flug vom 29. Oktober gestrichen worden war, da am Kairoer Flughafen gestreikt wurde und dass der Streik wohl 2 bis 3 Tage dauern würde. Es war ein verrücktes Gefühl. Ich spürte eine leichte Enttäuschung, aber die Freude, die in mir aufkam, war um 1 Zigfaches größer.
»Sie waren es«, sagte ich. »Sie haben der Flughafengewerkschaft ein Telegramm geschickt mit der Order zu streiken.«
Giacometti sah mich verblüfft an, ohne irgendetwas zu begreifen. Als ich ihm erklärte, was ich gerade im Büro der Air France erfahren hatte, antwortete er:
»Wenn das wahr ist, wäre das ja interessant.« Aber er traute der Sache noch nicht. Als er schließlich begriff, dass es wirklich stimmte, hüpfte er vor Freude in die Luft.
Ich bin gerettet. Wir haben noch 5 Tage bis zu Ihrer Abreise. 5 Tage, das ist eine Menge. Da kriege ich Ihr Porträt bestimmt hin. Unbedingt, ganz bestimmt.
Er drängte mich zum Atelier. Am liebsten hätte er mich dorthin geschleift. Vor dem Atelier angekommen, schrie er,
Annette, es wird gestreikt. Ich bin gerettet.
Auch Annette, die gerade den Atelierboden wischte, strahlte vor Freude, als sie hörte, dass meine Abreise verschoben war. Vielleicht freute sie sich sogar noch mehr als Giacometti. Sie freute sich, weil sie ihren Mann liebte und weil meine späte Abreise dessen Unruhe und Qualen minderte. Aber sie hatte auch begonnen, mich zu lieben.
An die Arbeit und du, Annette, geh doch bitte ins andere Zimmer.
Mit diesen Worten drängte er seine Frau, die eigentlich noch weiterreden wollte, aus dem Atelier. Macht heute nicht so lange, sagte sie sanft und verließ den Raum. Während des Zweiten Weltkriegs lebte Giacometti von 1942 bis 1945 in Genf. Er hatte eigentlich nie die Absicht gehabt, Paris zu verlassen, doch er ging für 3 Monate in die Schweiz, um seine kranke Mutter zu besuchen, und wohnte in einem billigen Hotel. Er wollte herausfinden, wie es mit seiner Arbeit weitergehen sollte und dann nach Paris zurückkehren. Er arbeitete Tag für Tag, aber er bekam nichts zustande. In dieser Zeit lernte er Annette kennen. Die damals 20-jährige Annette war von zu Hause ausgezogen und wohnte zur Untermiete in der Stadt, wo sie im Büro des Internationalen Roten Kreuzes arbeitete. Er hatte keinerlei Einkommen und beide lebten von Annettes bescheidenem Gehalt. Sie kam nicht einfach für seinen Lebensunterhalt auf, sondern kaufte ihm für ein Taschengeld seine Werke ab, die damals kein Mensch haben wollte. Annettes Eltern waren strikt gegen die wilde Ehe ihrer Tochter mit diesem armen Künstler, der mehr als 20 Jahre älter war und keine öffentliche Anerkennung fand. Sie grämten sich, konnten ihre Tochter aber nicht umstimmen. Annette ist eine freundliche Person, doch sie hat einen starken Charakter und weiß, sich durchzusetzen. Sie liebte Giacometti sehr, hatte aber auch viel zu leiden. In jener Zeit hat sie 3-mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Auch Giacometti liebte Annette, aber noch mehr liebte er seine Arbeit. Offiziell heiratete er Annette 1947, aber nur um, wie er sagte, meine alte Mutter zu beruhigen. Seine größte Angst war es, dass ihn die Konvention der Ehe in seiner Arbeit behindern könnte. Das bedeutete nicht, dass er Annette nicht liebte. Im Gegenteil, gerade weil er sie so sehr liebte, hatte er solche Angst, dass ihn diese Liebe einschränken könnte. Heute könnte Giacometti ohne Annette weder leben noch arbeiten. Am nächsten Morgen, dem 29. Oktober, ging ich zum Garde des Invalides und erklärte meinen Freunden, mehr als 10 waren gekommen, um mich zu verabschieden, etwas verlegen, warum sich meine Abreise verschoben hatte. Ich sagte meinen Freunden, dass ich voraussichtlich am 2. November fliegen würde, bat sie aber, nicht noch einmal zu kommen, da wir uns heute zu Genüge verabschiedet hätten. Am 1., 2. und 3. November spitzte sich die Lage an den Brennpunkten in Ägypten und Ungarn zu und auch Giacomettis Arbeitsweise wurde immer extremer. Die Tage vergingen wie im Nu. Sie flogen dahin. Man sagt, die Zeit flöge so schnell wie ein Pfeil, aber nie verging sie so schnell wie damals, als ich im Modell saß. Ich posierte weiterhin jeden Tag und dachte zugleich voller Unruhe an Japan. Aufgrund der plötzlich ausgebrochenen Suezkrise war meine Reise in den Nahen und Mittleren Osten, von der ich so lange geträumt hatte, mit einem Mal geplatzt. Aber unabhängig davon sah ich mich gezwungen, möglichst bald die Rückreise anzutreten. Meine Abfahrt hatte sich bereits um 1 Monat verzögert. Nach über 2 Jahren Abwesenheit dachte ich besorgt an meine Familie und auch meine Pflichten an der Universität durfte ich nicht länger vernachlässigen. Ich musste schnellstens nach Japan zurück. Dass mein Flug von Ende Oktober gestrichen worden war, war höherer Gewalt geschuldet. Doch bestimmt gab es trotz der angespannten Lage im Nahen Osten irgendwelche Flüge nach Japan. Ich musste umgehend den nächstmöglichen Flug buchen. Trotz dieser Einsicht eilte ich jedoch morgens, sobald ich aufgestanden war, zu Giacometti ins Atelier und fand nie die Zeit, bei Air France vorbeizugehen. Nachdem ich es mehrmals verschoben hatte, stand ich eines Morgens Mitte November extra früh auf, also gegen 10 und nicht erst um 12 oder 1 Uhr mittags wie üblich, was mich einige Mühe kostete, da ich meist erst um 6 Uhr morgens schlafen ging und die Müdigkeit der ärgste Feind des Posierens ist, und spazierte zur Geschäftsstelle der Air France. Dort teilte man mir mit, dass die Flüge bis Ende des Monats ausgebucht seien und erst am 30. November wieder ein Platz frei wäre. Eigentlich war das zu spät, aber was sollte ich machen? Ich buchte also für den 30. November. Ich sagte ihm nichts davon, dass ich am 30. November abfliegen wollte. Je länger Giacometti mich porträtierte, desto öfter verzichtete er darauf, auszugehen oder Leute zu treffen. Auch ich verbrachte, abgesehen von den Stunden der Nachtruhe, meine gesamte Zeit mit ihm. Annette war ebenso Teil des engen Zirkels. Sie war immer nett und freundlich zu mir gewesen, doch zumindest anfangs hatte sie mich vor allem als Giacomettis Gast und Freund, beziehungsweise als sein Modell wahrgenommen. Sie hatte ihr eigenes Leben und ihre eigenen Freunde, die nichts mit ihrem Mann zu tun hatten und nur ihr gehörten. Wie die meisten Pariser aß sie um 8 oder 9 Uhr zu Abend und ging gegen 12 Uhr schlafen. Beides lang erprobte Gewohnheiten. Manchmal ging sie ins Konzert oder begleitete uns, wenn ihr Mann erst spät mit der Arbeit fertig wurde, gegen Mitternacht zum Essen. Sie fuhr dann, wenn sie müde war, allein nach Hause. Giacometti und ich saßen noch bis tief in der Nacht in irgendeiner Bar. Und wenn wir uns für gewöhnlich gegen 3 Uhr morgens trennten, kehrte er in sein Atelier zurück und malte bis zum Morgengrauen. Doch während der Zeit, als ich Giacometti täglich Modell saß, passte sich Annette unserem Rhythmus immer mehr an.